wunderschönen guten Abend. Wir haben Montag, den 8. Dezember. Es ist 18.15 Uhr. Wir sehen uns nach langer Zeit mal wieder hier. Wir haben eine kleine Unregelmäßigkeit drin gehabt. Wir haben geheiratet. Wir haben geheiratet. Wir waren krank. Wir waren beschäftigt. Deswegen sehen wir uns jetzt heute hier endlich mal wieder. Und ich wollte es unbedingt machen und dich heute unbedingt sehen, weil ja schon jetzt auch in 2 Wochen wieder Ferien anstehen, dann wieder quasi unregelmäßig wird. Deswegen bin ich ein bisschen trotz Angeschlagenheit hier. Mal gucken, wie lange wir durchziehen. Aber ich freue mich, dass wir hier sind.
Same, same. Endlich mal wieder. Es gibt viel zu erzählen. Yes.
Absolut. Wir waren gerade, vor dem Podcast waren wir ja bei hier, ich hatte gestern Langeweile und habe Desktop und keine Ahnung was rumgebaut. Ich bin darauf gekommen, weil ich so ein Video gesehen habe, so irgendwie coole Weihnachtsgeschenke, bla bla bla. Nicht, weil ich Inspiration bräuchte, ich habe natürlich alles schon, bin schon ready mit allem.
Klar.
Seit Mitte November. Aber da ging es darum, so kleine Kunst, so Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, sozusagen, dass man halt nicht, also dass man einfach mal sagt, hey, ich guck mal im Internet, ob ich einen coolen Print von Künstler XY quasi finde für so 20 Euro oder so. Das gibt's ja nicht so teuer. Da habe ich gesehen, ah cool, es gibt irgendwie so auch quasi Handy-Hintergründe, nicht nur bei Giga-Upload 10.000 Wallpaper HD XYZ.tv, sondern es gibt irgendwie, kann man da auch Leute supporten im Zweifel und kann sich was Cooles aussuchen. Spoiler, ich habe erst nicht so viel Cooles gefunden, ehrlicherweise, weil ich einfach die Künstler nicht kenne. Ich glaube, man muss halt bei Instagram schon irgendwie Leuten folgen, die man mag, und dann kann man das irgendwie machen. Aber ich bin dann bei Etsy irgendwie fündig geworden. Und da habe ich, also da ist wahrscheinlich ehrlicherweise nicht viel anders als 1000 Wallpaper XYZ.
Ja,
jetzt sind es irgendwie 20 Wallpaper gewesen für 2,50 Euro. Also, ob man da jetzt so viel coole Künstler unterstützt, weiß ich auch nicht so richtig. Aber in dem Zuge ist mir nochmal aufgefallen, wie merkwürdig es noch ist, weil es gibt ja, du kannst ja Hintergründe machen und so weiter, aber du kannst ja auch deine Icons quasi individualisieren.
Ja, ja.
Aber immer noch nur über den Umweg, über die Kurzbefehl-App und so. Und das ist, also würde ich weiterhin niemals machen. Ich habe gestern kurz überlegt, ob ich das mache, weil ich hier irgendwie so krank rumlag und dachte, wenn, dann hast du jetzt mal Zeit dafür. Und dachte ich ey, dann musst du immer, wenn du eine neue App runterlädst, dann irgendwie gucken und das ist super.
Ja.
Ey, also man öffnet das erst Shortcuts und muss das dann irgendwie so Umwege machen. Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie nicht wert. Aber, ich bin jetzt sofort fertig mit der Einleitung, in dem Zuge habe ich dann gedacht, ich könnte, du kannst ja, wenn du im Handy gedrückt hältst, kannst du ja mehrere Hintergründe so parallel machen, dann kannst du zwischen den Switchen sozusagen. Und ich dachte, das wäre quasi ein Profil. Also ein Hintergrundbild wäre quasi sozusagen ein Profil. Weil was du da veränderst, veränderst du nur in diesem Profil sozusagen.
Ja, ja.
Aber nein, weil ich dann ein Wallpaper reingemacht habe, quasi das alles auch eingestellt, wie ich es gerne hätte. Und habe einfach mal so zu probieren, einfach mal quasi alle Apps, bis auf Erinnerung, Kalender und meine beiden Schul-Kommunikations-Apps quasi draufgelassen. Dachte, ja, wenn es mir nicht gefällt, switche ich einfach wieder ins andere, dann habe ich ja wieder alles. Ja, Spoiler. Alles weg. Aber das ist auch nicht schlimm. Es ist in allen Profilen, die nicht existieren, gelöscht. Aber ich bin ganz happy. Und das ist jetzt meine Pointe, worauf ich hinaus wollte. Ich finde es nach einem Tag ganz cool, muss ich sagen. Weil ich glaube, das ist so das, was ich vor einem Jahr oder so mal irgendwo gesehen habe. So Richtung Dumpphone, Richtung Boring Phone und so, keine Ahnung was. Weil man merkt so, es ist sehr viel weniger Aufforderungscharakter da. Also ich habe ein schönes Wallpaper und diese durchsichtigen Icons, aber ich merke so, ich greife zum Handy und denke so, ja, aber das ist ja gar nichts. Jetzt bevor ich dann über die Suche mir da irgendwas raussuche und dann irgendwie gucke, oh, hat denn irgendwer da was geschrieben oder was geht bei Reddit und so. Ich habe das Gefühl, man hat so, ich habe jetzt innerhalb dieser 2 Tage so 40% Bildschirmzeit weniger quasi. Ob das so bleibt, keine Ahnung. Aber ich merke auch, ich vermisse nichts, weil man ja dann doch auf die Banking-App nicht jeden Tag klickt.
Das stimmt.
Deswegen muss ich mal gucken, ob ich dabei bleibe oder ob ich dann irgendwie merke, nee, ich will die Sachen dann doch irgendwie wieder da haben.
Ja. Wie war das mit den Banking-Apps? Hast du die wieder neu installiert bekommen ohne Probleme?
Ach so, oder? Sorry. Es ist halb so wild. Ich habe sie nur vom Homebildschirm gelöscht. Ich habe nicht löschen gemacht. Mein Handy ist immer noch, also das Backend, nee, macht keinen Sinn. Also im Hintergrund ist immer noch alles zugemüllt mit ganz vielen Apps, aber sie sind einfach nicht mehr sichtbar sozusagen. Okay.
Weil ich dachte kurz, ne, das ist ja immer der Schrecken so der ganzen neuen Handys, ist, oh Gott, sind meine Banking-Apps noch gekoppelt oder muss ich bei jeder erstmal irgendwie, weiß ich nicht, durch 1000 Support-Prozesse durch, bis ich wieder mein Handy neu verknüpft habe.
Ja, Aber das, nee, das, so schlau war ich dann zum Glück. Es war ist nur eine optische Sache und jetzt quasi könnte ich überlegen, wenn ich jetzt feststelle, partiell mir fehlen irgendwie ein, zwei Apps, ziehe ich die einfach rein. Ich habe zum Beispiel die zweite Seite, habe ich jetzt oben quasi so in der Ecke, auf der zweiten Seite habe ich einfach die ganzen Messenger hingepackt, weil ich dachte, ich will schon sehen, ob da mal irgendwann eine rote Eins ist, wenn mir irgendwer, weil ich habe so, ich habe Signal für eine Person, ich habe Threema für eine Person, also richtig nervig und da schreibt man dann einmal im halben Jahr und dann ist doof, wenn ich die Nachricht nicht sehe, sozusagen.
Klar, klar.
Deswegen habe ich das da quasi hingepackt.
Krass. Für eine Person ist das ist schon ein Zeichen der wahren Freundschaft, ja.
Absolut. Ja, wie ist es bei dir? Wie hast du dich eingerichtet jetzt? Der Umstieg vom Mini, iPhone Mini?
Es ist, also erstmal ungewohnt gewesen, als ich es erstmal in Hand gehalten habe, der direkte Vergleich, weil ich habe das iPhone Air und das iPhone Air ist relativ groß, also es ist halt größer als das normale iPhone, also 17er, sondern es ist halt irgendwie doch von den Dimensionen eher fast schon wie das Plus, was es früher gab, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, Max, Plus, keine Ahnung.
Ich glaube, es gibt das Pro Max noch, ja.
Pro Max, genau, eher so in die Kategorie, aber halt super leicht und dadurch halt super dünn und dadurch super leicht, also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl in der Hand. Und ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Ich finde, das liegt einfach durch die Dünnheit einfach gut in der Hand. So, das ist ziemlich nice. Und ich merke halt, wie geil es ist, wenn alles wieder so flüssig läuft. So, wenn du merkst tippst, den
Unterschied.
Schon. Du bei WhatsApp tippst und es hängt nicht. Das hatte man am Anfang immer, wenn ich die App geöffnet habe, hat es immer so, die ersten paar Buchstaben haben gehangen. So, oder wenn du halt was abhörst, Sprachnachricht abhörst, du hörst einfach nichts, weil der Lautsprecher kaputt ist. Also das sind so Dinge, die das Leben jetzt wieder einfacher machen, wenn du nicht mehr so das Handy in dein Ohr halten musst, so in den Gehörgang rein, sondern es ist einfach, du kannst einfach hören. Das ist einfach gut.
Und voll cool.
Ja.
Und bei dieser Größe, wie ist es mit dem Daumen? Musst du dann so, arbeitest du mit diesem, dass das der Bildschirm so runterrutscht und du dann da so alles klicken kannst? Nee, damit arbeitet man nicht.
Ich habe halt, ich habe hier auf meinem Hauptscreen habe ich halt die Apps quasi unten angeordnet. Das heißt, meine, hier oben ist halt nur das Wetter und die ganzen Apps, die ich regelmäßig benutze, halt, sind relativ weit, also quasi der unteren Bildschirmhälfte. Deswegen komme ich da gut dran und das ist so mein kleiner Cheatcode.
Ja. Früher, als ich noch einen vollen Bildschirm hatte, hatte ich das auch so, aber jetzt schon länger nicht mehr.
Ja, seit vielleicht schon 12 Stunden bin
ich. Ich würde fast mehr sagen, vielleicht 22 Stunden oder so.
Nice, nice. Nee, deswegen, das passt schon. Ich weiß auch gar nicht, wie man diese Aktion jetzt macht, auf den, weil es keinen Button mehr gibt. Ich kenne die das nur noch von die früher als man
Button. Ich weiß nicht mehr.
Wahrscheinlich Doppeltippen irgendwo, aber keine Ahnung.
Wahrscheinlich unten irgendwie so, ne? Unten am Rand.
Ja. I don't know. Keine Ahnung. Nee, aber ist geil. Ich bin super happy und bisher muss ich sagen, der Akku hält voll lange. So im Vergleich.
Ja, das ist halt das Coole, mit dem also, man den Vergleich hat wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich kommt, wenn ich jetzt das Pro hätte, wahrscheinlich das Pro Max, hätte ich jetzt wahrscheinlich gedacht, ich habe seit 7 Tagen nicht geladen, so. Aber jetzt in meinem Fall, das hält irgendwie 1,5 Tage gerade durch, so voll easy.
Hammer.
Aber ich benutze das halt auch nicht so häufig, ne? Also daher ist das.
Ich wollte sagen, ist wahrscheinlich auch da die Gewöhnung an, bei dem alten eben nicht so super viel fancy Sachen drauf und dann gewöhnt man sich einfach so ein bisschen ab. Da so viel rumzuhängen quasi, ne?
Ich habe es grundsätzlich so dieses Modell, dass ich quasi eigentlich alle Apps, die ich nicht irgendwie einmal die Woche wirklich brauche, tatsächlich auch lösche in der Regel. Und zum Beispiel sowas wie Lieferando. Wenn wir einmal alle 2-3 Wochen was bestellen, dann mache ich das entweder am PC oder halt lade die App kurz runter, bestell was und dann deinstalliere ich die App wieder.
Witzig. Ne? Dann also, gehst du extra am PC dann eher?
Ja.
Anstatt also, die einfach so vom Homebildschirm zu löschen. Das ist mit Suche halt irgendwie.
Genau, also die Gewohnheit kam halt daher, dass ich vom alten Handy halt einfach nicht genug Speicher hatte.
Ach so, ja, stimmt.
Ich musste die ganze Zeit irgendwas löschen und daher ist die Gewohnheit. Und ich habe dieses, in Anführungszeichen, Dumbphone quasi aus Notwendigkeit zu gewissen Grade.
Ja. Ach, wie witzig. Ich hatte so ein bisschen überlegt, da können wir den iPhone-Talk auch skippen, aber ich habe mich gefragt, ob das spannend für dich wäre, ne, als Upgrade von dem Mini quasi, weil nächstes Jahr wahrscheinlich potenziell dieses Fold irgendwie rauskommt. Und ich frage mich, ich frage mich selber, ob das cool ist oder nicht, also ob man das braucht oder nicht, weil es ist ja so quasi, du warst ja glaube ich auch Fan vom iPad Mini, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Und ob das eben dieses Best of Both Worlds ist, dass du sagst, ey geil, du hast irgendwie ein Handy, das ist fein und du hast quasi noch, wenn du willst, dann irgendwie so ein kleines iPad Mini dabei, wenn du jetzt in der Bahn was gucken willst oder was lesen willst. oder ob das so wie immer bei sowas so romantisiert ist und am Ende ist man doch irgendwie nicht happy, weil irgendwie, keine Ahnung, der Akku dann irgendwie eh das nicht durchhält und whatever. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da so die Kritiken dann sagen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass bei den anderen Anbietern die Foldables bis auf irgendwie so ein bisschen diese Instagrammable, was war das denn nochmal, dieses viereckige
von Samsung, dieses Klapphandy tatsächlich, also dieses vertikal klappende, nicht horizontal, also horizontal ist die Klappspalte, aber das klappt so nach oben quasi auf. Ja.
Genau, dass du nach oben aufklappst, so wie früher diese
Razer
oder so. Genau. Also so diese horizontal klappenden habe ich bis jetzt wenig gesehen in Reviews und so und weiß gar nicht, ob die so cool. Ich habe einfach mal gesehen, dass es mit dieser Falte irgendwie nicht so geil ist in der Mitte des Bildschirms, wo die Bildschirme so zusammen sind. Aber I don't know, weiß ich nicht genau, was da auf uns zukommt.
Ich bin mir zu 99% sicher, das wäre zum Beispiel nichts für mich. Weil ich einfach gemerkt habe, bei dem Mini, also es ist cooler, klar, wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video guckst oder halt irgendwie was in der Notiz schreibst. Also es ist alles cooler, aber das Gerät zu wechseln, das macht es halt schlechter. Und dann habe ich gemerkt, so viel geiler ist es dann doch nicht, dass ich dann mir denken würde, bei dem Fold, wie oft klappe ich das denn wirklich auf? Und und ich glaube tatsächlich, dass ich einfach da kein Case für hätte für mich selber, weil ich einfach nicht wüsste, wann klappe ich es dann auf. Und nur für YouTube aufklappen, für die, weiß nicht, 10 Minuten, die ich mal gucke am Tag. Also es ist dann, also ich glaube, dafür bin ich zu wenig Consumer. Ich glaube, dafür brauchst du Leute, die halt wirklich sagen, ich gucke während der Bahnfahrt mal eine halbe Stunde Netflix-Film und so. Dann, aber das fällt bei mir halt weg.
Ja. Verstehe ich auch. Ich glaube, das wäre eben das so ein bisschen, wo ich mir das denke, dass ich das, glaube ich, dafür ganz cool finde, dass man dann so sagt, keine Ahnung, hier so zu Hause als Second Screen beim Kochen, kannst du es irgendwie daneben stellen und du hast halt immer nicht zwei Geräte dabei, weil so hast du jetzt irgendwie, also habe ich immer mein Handy in der Tasche, das iPad trägt man dann so rum, irgendwie zum Wäsche aufhängen, dann stellt man das so auf den Tisch und dann, also ist es vollkommen fein, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das beides in ein Gerät merchst, cool ist, aber auch nur, wenn es super, super cool ist und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle, im Zweifel.
Ja. Muss sie nächstes Jahr. Dann, warum nicht jedes Jahr ein neues Handy kaufen?
Auf jeden Fall nicht. Das wird nicht passieren. Ja, was geht ab in der Technik? Also ich habe heute, also ich kann dir so ein paar Sachen in den Raum werfen. Ich habe heute Langeweile und konnte nur im Bett liegen und habe irgendwie so unendlich viele Doku-Sachen irgendwie geguckt. Ich habe mir einmal die Markus Lanz-Doku angeguckt über die Flucht quasi, der wurde so nach Syrien gegangen ist und in Senegal, glaube ich, und so. Da haben mit Leuten da gesprochen und so. Das war super interessant und super spannend. Kann ich dir gleich kurz von erzählen. Dann habe ich hier Jubilee geguckt, 2 Stunden lang. Ein Doktor gegen 20 Make America Health Again Leute diskutieren sozusagen. Weißt du, dieses Format mit einem Typ sitzt in der Mitte am Tisch.
Ja.
Warum sind 20 Leute und die debaten quasi. Und normalerweise schreien die Leute sich dann einfach irgendwann an und es ist total unangenehm. Ja. Das war total wholesome. Das war total nett, weil ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte den vorher nicht. Der Doc, der da saß, war Dr. Mike oder so.
Ja klar, Dr. Mike kenne ich.
Ich kannte den nicht, genau. Aber ich glaube, der ist eine große Nummer in Amerika.
Ja.
Und der war richtig süß, weil der hat die verrücktesten Takes von den Leuten um die Ohren geworfen bekommen, also auch mit so, ja, mein Mann ist an der Corona-Impfung gestorben und so und bla und es ist alles ganz schlimm und er ist immer so gewesen, ich bin hier, um eure Geschichten zu hören. Das war mal ein neuer Ansatz, weil sonst hast du die Leute, die da sitzen, meistens, ich habe jetzt meine Plattform, ich muss hier alle widerlegen, ich muss allen zeigen, dass das Quatsch ist, was die Leute hier erzählen, weil sonst nehmen die Leute ja mit, dass das richtig sein könnte. Und deswegen war es irgendwie mal anders und irgendwie ganz nett. Und dann hat man wieder auch gemerkt, dass dadurch gefühlt, auch wenn die sehr konträre Meinungen hatten, sie dann ein bisschen zusammenkamen. Weil so ein Punkt war zum Beispiel, keine Ahnung, so Bias von Studien. So nach dem Motto, ja, wenn du mir sagst, die mRNA-Impfungen sind gut, die Studien, die es dazu gibt, sind ja alle gekauft. Die sind alle von der Pharmaindustrie finanziert. Und deswegen, wie sollen wir das denn glauben? Weil die sind ja auf Profit aus. Also werden die uns ja nicht sagen, dass sie uns vergiften eigentlich. Und er ist so, ja, Bias wird es halt immer geben, hundertprozentig. Ne? Da gibt es einen Bias, ganz sicher. Aber was denn die Alternative? Und dann ist immer quasi dieses, und das fand ich immer ganz spannend, dieses Aufzeigen von, wenn jetzt aber RFK, nee, wie ist er? Doch, Bobby, die haben ihn mal Bobby genannt, als wären sie Freunde, das ist immer witzig.
Klar,
Bobby Kennedy, wenn er quasi aber sagt, hey, trinkt hier Chloride und so weiter und so fort. Dann hat er immer gesagt, ja, aber warum seid ihr denn da nicht kritisch? Also warum seid ihr, wenn es um diese eine Sache geht, quasi kritisch und da nicht? Das hat er aber auf eine nette Art gemacht, sodass die Leute dann so ein bisschen da saßen so, ja, da agreeen wir. Aber trotzdem hast du immer noch im Hinterkopf dieses, oder hast du immer noch gemerkt, dass sie trotzdem, deswegen sage ich das mit dem Bobby, dass sie wirklich so ein bisschen, als wäre es ihr bester Freund, den verteidigen müssen. So, dass, da gab es dann gar keine Argumente mehr, sondern nur so, ja, ich truste ihm halt einfach. Und der Pharmaindustrie truste ich halt nicht. Und dann ist man so, ja, da werden wir nicht zusammenkommen, aber wir können uns ja trotzdem hier eine gute Zeit machen und ein bisschen diskutieren, was wir auch beide blöd finden am Healthcare-System. Zum Beispiel, dass sich Ärzte keine Zeit nehmen und so weiter und so fort. Das fanden halt eben, da haben die halt alle agreed. Und das war irgendwie ganz nett, als wenn da, keine Ahnung, ein Demokrat gegen 20 Republikaner oder andersrum sitzt. Ja. Das ist dann oft immer so ein bisschen Rumschreierei gewesen. Und irgendwie war das ganz nett.
Voll gut, ja. Witzig, ich kannte das Format jetzt nicht, aber ich finde, ich kenne den Typen so von deiner Erzählung, passt das so von dem, der macht da so Podcasts und sowas. Ich glaube, das passt ganz gut so zu seiner Art, weil der halt, der hat seine Meinung, aber der ist trotzdem halt, soll ich sagen, jetzt nicht so, ich muss jetzt alle Leute niederschreien, die nicht dieser Meinung sind und das,
ja, es wirkte so, angenehm also, ist. Ich weiß ja nicht, wie der sich da natürlich präsentiert hat, ne, aber es wirkte so, also er hat für sich den Standpunkt da jetzt einfach eingenommen. Erstens, ich will hier zuhören, ich will von euch lernen, was wir im Gesundheitssystem besser machen können. Und mir geht's, also I care for people, so mir geht's halt um die Menschen. Ich will, dass es den Menschen besser geht. So. Und da kannst du halt auch wenig gegen sagen. Er hat sich halt nicht hingestellt und gesagt, ich will die Pharmaindustrie groß machen und keine Ahnung was und sonst irgendwas. Er hat ja niemanden da sozusagen verteidigt, aber hat dann eben trotzdem ganz gut die Punkte ausgehebelt, wo man das Gefühl hatte, ja, da widersprechen sie sich auch einfach ein bisschen, weil sie halt einfach sehr, ja, keine Ahnung, ne, geblendet sind, wie auch immer. Es ging bei einem Typen auch darum, dass dann irgendwie gesagt wurde von Kennedy, gab es irgendwie so eine Autismusstudie und zwei Wochen später kam aber raus, ja, die war halt völliger Quatsch. Und dann war immer die Frage, warum stellt er sich quasi nicht hin und sagt es einfach mal? Und da konnten sie auch nicht so richtig sagen, warum er es nicht macht. Da haben sie es ein bisschen rumgedruckst und so. Und das war, und da hat man schon gesehen, ja, irgendwie könnten die es auch, also die verlangen das von ihm nicht, weil sie ihm einfach vertrauen. Aber haben schon gesehen, dass sie da so ein bisschen merkwürdig argumentieren, weil sie es auf der anderen Seite quasi dann sagen und da nicht. Das war irgendwie ganz nett. Aber ich kann das Format grundsätzlich so geht zu empfehlen. Also es ist, glaube ich, wirklich witzig so als Entertainment-Format.
Ja, ja.
Aber du lernst da nicht viel, weil wirklich da einfach oft nur so Talking Points hin und her geworfen werden und die auch die verrücktesten Leute da einladen.
Ja, ja.
Also oft gehen am Ende alle als Nicht-Gewinner so ein bisschen raus.
Ja, ja, ja.
Weil
so ein bisschen wie
keinen überzeugt.
Diese Talkshows halt, ne? Also auch diese Late-Night hier Gesprächsrunden, wo dann irgendwie so, hier sitzen fünf Politiker von fünf Parteien und dann geht es gar nicht um die Sache, sondern einfach nur, wer redet lauter und
ja. Ja, genau. Und wer bewegt mit welchem Beispiel dann irgendwie mehr und du weißt eh nicht dann, was bleibt bei den Zuschauern sozusagen hängen und was eben auch nicht. Und fand ich aber war, wie gesagt, zur Abwechslung mal eigentlich ganz nett.
Ja,
und diese Lanz-Doku war wirklich ganz cool, weil die so ein bisschen den Punkt mal aufgemacht hat, im Sinne von, weil das ist bei der Talkshow von Lanz in letzter Zeit oft so ein bisschen anders gewesen. Ich habe immer nur so ein paar YouTube-Ausschnitte und so in letzter Zeit geguckt. Also die laden da jetzt mittlerweile vom ZDF irgendwie so 25-Minuten Videos mal hoch, wo sie quasi so eine halbe Sendung hochladen, wo es um ein bestimmtes Topic ging. Und da ging es halt immer so ein bisschen darum, dass auch Lanz gerade da so ein bisschen Schampuk hat, so, yo, wir können uns das alles nicht leisten, die Leute können nicht mehr kommen, die müssen halt wieder zurück und die müssen da bleiben, so ganz vereinfacht da gesagt sozusagen. Und bei dieser Doku war es halt komplett andersrum und das war ganz spannend, mal so zu sehen, dieses, okay, also nicht negativ gemeint, sondern so zwei Gesichter. So, wenn du halt dann vor Ort bist, ändert sich auf einmal einiges für dich, weil was halt da ganz klar wurde, war dieses, also Syrien ist einfach völlig im Arsch. Also da ist einfach alles zerstört. Und dann gibt es so spannende Studien, die halt dann irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, Gaza wird wahrscheinlich in 70 Jahren wieder an dem Punkt sein, wo es irgendwie vor dem Krieg war. So, wenn du da jetzt irgendwie ein bisschen Arbeit reinsteckst und bei Syrien, who knows? Und dann leben Leute da irgendwie in Ruinen. Und dann fand ich das eben ganz spannend, diesen Punkt zu ziehen zu, wenn wir jetzt sagen, ja, die Leute sollen alle wieder nach Syrien, quasi in ihr Heimatland und sollen da ihr Land gefälligst aufbauen. Es ist einfach ein unrealistischer Claim sozusagen. Also das kann man natürlich so sagen, so baut man euer Land wieder auf. Aber es ist keine realistische Perspektive ohne super viele Hilfen. Also ohne super viel Geld, Hilfen, Pakete, whatever. Und wenn man da die Welt anguckt und dann hier so Health Aid, nee, wie hieß es?
USAID.
USAID, genau so. Ja. Dass das eher auch alles so ein bisschen zusammengekürzt wird in einer gewissen Form. Es ist, also erscheint es mir zumindest auch nach dieser Doku einfach nochmal sehr unrealistisch, dass du diese völlig zerbombten, vom Krieg gezeichneten Heimatländer, also das sind ja nicht alle, aber bei denen, wo es so ist, da kannst du nicht einfach sagen, ja, wir weisen jetzt mal die Straftäter irgendwie aus und die werden ihr Land schon wieder aufbauen. Das ist ja irgendwie, also das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Da muss man, glaube ich, irgendwie eher ehrlich sein und sagen, ja, wir wollen die halt im Zweifel hier nicht haben, wenn du das, also wenn wer auch immer das so sagt. Aber ich glaube, sich hinter dem Argument zu verstecken, wir müssen dafür sorgen, dass die wieder in Syrien leben können und da quasi ankommen, dann ist damit mehr verbunden, als irgendwelche Flüge zu organisieren.
Ja, ja.
Und letzter Punkt, der noch ganz spannend war, in den Interviews, die da so ein bisschen rauskamen, waren auch so, ja, also so Mauern bauen, Grenzen schließen, bringt relativ wenig, weil die Leute müssen da weg und werden, egal was passiert, werden sie Hürden auf sich nehmen sozusagen. Und wenn halt eben dann nicht nach, keine Ahnung, Italien, dann eben ins Nachbarland und im Zweifel auch nach Italien weiterhin, aber halt über gefährlichere Wege, weil sie die Leute, jetzt eben aus Syrien und dem Senegal sozusagen, eben nicht zum Spaß einfach flüchten und sagen, ach cool, ich hab Bock auf irgendwie ein Handy in Deutschland, wie das damals ja immer so propagiert wurde. Dafür machen die das nicht, sondern weil es einfach nicht anders geht. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, nochmal diese Perspektive zu sehen mit, ja, baut so hohe Mauern, wie ihr wollt. Die Menschen werden eh kommen. Was für mich nochmal diese ganze, wie soll ich sagen, Entwicklungshilfe dann im Zweifel nochmal wichtiger gemacht habt. Auch wenn sich das, ne, wenn Länder sagen, wir können es das nicht mehr leisten.
Ja, ja.
Aber wenn du quasi Flucht irgendwie verhindern willst oder bekämpfen willst und diese Menge an Migration, die scheinbar dann problematisch ist, dann geht das wahrscheinlich am ehesten, indem du halt die Länder unterstützt. Also damit die Leute halt da bleiben wollen und können sozusagen und nicht, indem du das dann eben auch noch kippst und dann noch mehr Leute kommen wollen. Also auf jeden Fall, wenn man das so sieht, fehlt einem so ein bisschen die Perspektive für, wie kann man verhindern, dass aus meiner persönlichen Perspektive Migration nicht wirklich irgendwann zum Problem kommt, weil es zu viele sind. Also für mich ist es jetzt gerade super unproblematisch, aber wenn es so weitergeht und wenn das Klima eben auch noch so ein bisschen seinen Shit weitermacht, dann sehe ich gerade wenig Perspektive, wie es dann wirklich nicht zu einer riesengroßen Flüchtlingskrise kommen soll. Und da bin ich mal gespannt, weil dann helfen nicht einfach nur so ein paar Grenzen zu schließen und dann können die Leute trotzdem eine Brücke weiterfahren und gehen nur durch einen anderen Wald.
Ja,
bin ich mal gespannt.
Es ist, also weil du gerade meintest, Lanz hat ja so seine zwei Gesichter. Ich finde, was oft, das haben wir auf der Arbeit jetzt relativ häufig bei so größeren Diskussionen, wo es auch nicht so einfache Entscheidungen sind, die du treffen musst, oft kommt so der Satz, das eine ist, also sozusagen, oder im Englischen dann so, beides kann gleichzeitig wahr sein. Also beide Aussagen, auch wenn sie in der Entscheidung quasi so den Eindruck haben, sie stehen gegeneinander, sind eigentlich, also sind echt exklusiv. Das eine heißt nicht, dass das andere ausschließt. Und beides kann ja wahr sein. Du kannst ja sagen, auf der einen Seite kann sich das Länder nicht mehr leisten. Und das Land, in dem, wo du sagst, geht halt zurück, ist trotzdem so kaputt von der Infrastruktur, dass da eben halt auch quasi ein einfaches, wir gehen mal zurück und machen so weiter wie vorher, auch nicht möglich ist. Und das ist, glaube ich, das, was halt gerade in diesen, das ist ja auch dann so eigentlich im Grunde genommen ist das Thema Flüchtlinge ja auch so ein Thema Priorisierung. Also es ist ein reines Priorisierungsthema. Ne? Wen priorisierst du über wen? Also ne? wem möchtest du quasi jetzt gerade mehr helfen? Wenn die Aussage stimmt, ja, so nach dem Motto, die Länder sind quasi kaputt, die haben kein Geld mehr und da sind ganz viele Leute, die Hilfe brauchen und die auch nicht quasi zurück können. Das ist die Frage, wem willst du eher helfen? Ne? Und gerade bei, das ist oft halt dann eine moralische Frage am Ende des Tages. Und ich, also ne, nach dem Motto, was ist das Richtige jetzt zu tun? Und gerade bei diesen moralischen Debatten wird es halt oft so getan, als gäbe es, als würde das eine das andere ausschließen, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Und das tut es halt nicht. Du kannst halt, beide Aussagen können wahr sein und es ist halt super unangenehm, weil du dann sagst, ja, okay, wenn beides aber wahr ist, was ist dann jetzt die richtige moralische Entscheidung? Das macht die Entscheidung halt schwieriger und die moralische Perspektive halt darauf nochmal komplexer. Aber das heißt nicht, dass nur weil Lanz dem einen sagt, jetzt hier, Länder sind pleite, yes, true. Und trotzdem, wenn ich ins Land gehe und mir Syrien angucke, ist es komplett zerbombt oder geht gar nichts mehr und das ist auch wahr. Und das ist halt voll schwierig für viele Leute, das im Kopf beides halt als wahre Aussage zu halten und darauf basierend halt ihre Argumente zu basteln. Und oft ist es halt wünschenswert zu sagen, ja, das eine ist dann mit automatisch falsch, was logisch gesehen nicht der Fall ist, aber es ist irgendwie leichter dann für einen selbst, glaube ich, wenn man das eine für sich ausschließen kann und sagen kann, ja, nee, das eine ist aber, nee, die haben Geld. So, Ende. Oder nee, die geht doch klar, Syrien, geht doch klar. Also ist doch okay, die können wir zurückschicken. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken, da kannst du die moralische Last abgeben. Ich glaube, das machen ganz viele ganz, ganz gerne mal in so Diskussionen. Ja,
würde ich hier total zustimmen. Ich würde nur sagen, wenn man das jetzt nicht groß moralisch beurteilt, sondern wenn man einfach nur so drauf guckt, ne, also versetze ich mich jetzt in jemanden rein, der sagt, wir haben hier diese Flüchtlingsproblematik und mir sind das hier zu viele, so.
Ja.
Dann finde ich, wenn man sich diese Doku anguckt, dann wird einem schnell klar, dass die Lösungen, die quasi präsentiert werden, um das Problem, um das von mir empfundene Problem dann quasi in dieser Rolle zu lösen, irgendwie keine realistische Lösung sozusagen ist. Das heißt, die können schon parallel existieren, nur wenn du dem einen Weg so ein bisschen folgst, dann, wie soll ich sagen, widerspricht das schon in diesem Punkt für mich schon so ein bisschen dem anderen Punkt. Also nee, es widerspricht, nein, Quatsch, überhaupt nicht. Es widerspricht trotzdem nicht dem Problem sozusagen, wie soll Deutschland das sozusagen dann schaffen?
Ja,
das widerspricht dem gar nicht. Aber ich finde, es zieht diese Ebene ein von, wenn du dich jetzt nicht irgendwie ordentlich darum kümmerst, also im Sinne von ordentlich, nachhaltig, wie auch immer, dann wird das Problem immer nur weiter verschoben und dann ziehst du deine Mauern hoch, aber das Problem bleibt existent sozusagen. Und da kannst du noch so sehr sagen, wir priorisieren jetzt gerade erstmal Deutschland. Das globale Problem wird weiter bleiben und wenn nicht sogar schlimmer werden, wenn es dann auch darum geht, ne, dann fischst du noch deren Fische leer quasi und so weiter. Du bereitest sie quasi aus, ne, weil du sagst, ja komm, wir gucken jetzt auf uns so, Germany first im Zweifel oder Europe oder whatever. Und dadurch verstärkst du das Problem und machst es immer nur größer. Und irgendwann kommt aber dann der Kipppunkt, wo die Menschen nicht mehr da leben können sozusagen. Und da muss ich an Herrn, wie hieß er, Füllenbach denken, der gesagt hat, ja, das ist ein bisschen so, wie er halt war. Da kommen halt da die 10 Millionen Menschen. Und was machst du dann mit denen? Die kannst du ja nicht wegschieben. Und das ist so ein bisschen das, was mir dadurch vielleicht nochmal so ein bisschen klarer wurde, dass ich dieses, die Taktik des, wir priorisieren jetzt quasi meinetwegen, ne, die deutschen Bürger in irgendeiner Form und sagen, hey, wir müssen gucken, dass es den Bürgergeldempfängern oder wem auch immer, dass es dem Mittelstand, whoever, besser geht. Das ist schön und gut, aber das machst du im Zweifel 5 Jahre und das andere Problem löst sich trotzdem nicht und wird im Zweifel noch größer und es wird irgendwann dann zu einem Problem werden. Und da frage ich mich, also habe ich selber aber auch keine Lösung für. Also frage ich mich nur, shit, wie kann man, wenn man das so sieht eigentlich, wie kann man das vielleicht verhindern? Im Sinne aller. Und dann hast du wieder eine moralische Frage, weil dann denkst du nicht nur an andere, sondern denkst eben auch an dich, weil du weißt, fuck, es wird einfach nur immer schlimmer, wenn du dich noch mehr auf dich selber konzentrierst im Zweifel. Und so richtig geholfen ist dann auch keinem. Vielleicht.
Ja, ich meine, am Ende des Tages, glaube ich, wird's, also mein Prognose ist, Stand jetzt, ich glaube, jetzt gerade ist es noch so, ist es erträglich für die meisten, gerade in Europa, dass man sagt, okay, also das ist die moralische Frage irgendwie relativ klar geklärt noch, dass man sagt, okay, wir wollen uns, können uns das leisten und es geht ja nicht anders, rein praktisch gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das ewig so hält, weil wenn du jetzt merkst, okay, ich persönlich mein eigenes Wohlsein, jetzt gar nicht in Bezug auf, weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie Angst vor draußen oder ne, irgendwas körperlich und was auch immer, sondern ich habe einfach finanziell gesehen, wird es für mich ungemütlich. Ich glaube, das ist der Punkt, wo dann eben so die Frage ist, so ich oder die. So. Das klingt jetzt ganz doof formuliert, aber ich glaube, das ist der Punkt, wo es dann halt kippen könnte. Und die Frage ist halt, was tritt zuerst ein? Also was, und ich glaube, daran wird sich am Ende entscheiden, so nach dem Motto, sind einzelne Individuen gewillt zu sagen, ich nehme Einbußen, finanzielle Einbußen in Kauf. Oder, weil ich glaube, das war bisher noch gar nicht so richtig spürbar. Also ich glaube, ne, ob jetzt seit 2015 bis jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass Individuen sagen, oh, ich habe dadurch einen großen Nachteil im alltäglichen Leben. So, ich kann mir trotzdem alles leisten, ist alles cool. So. Und ich glaube, sobald das aber kippt, sobald du halt merkst, oh, ich kann mir doch nicht mehr alles leisten und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, der Punkt.
Zumindest nicht durch Migration quasi, ne? Vielleicht durch Inflation und so weiter, aber nicht durch Migration quasi unbedingt.
Ja.
Ne?
Ja. Ja gut, die Frage ist halt, wie klar kriegen Leute sowas in ihrem Kopf dann getrennt?
Ja, ne?
Also und du hast ja durch Migration auch gewisse inflationäre Tendenzen, gerade im Gesundheitssystem, Sozialsystem. Die Frage ist halt, kriegen die Leute das halt wahrscheinlich nicht. Am Ende fühlt es sich einfach doof an. So, du guckst aufs Konto am Ende des Monats und das ist alles. So. Und ich glaube, das ist das, wo halt dann, wie gesagt, das Individuum halt für sich fragt, okay, wen priorisiere ich da und wo bin ich gewillt, quasi Geld für auszugeben. Und du hast halt natürlich den verstärkenden Effekt, weil das wird halt, das ist halt so ein Ruf, der jetzt auch immer mehr auch so durch die Medienlandschaft gepeitscht wird, so nach dem Motto, guck mal, ne, Gesundheitssystem kollabiert, bla bla bla, Krankenhausbeiträge gehen jetzt zum 1.1. wieder hoch und so weiter. Und das ist die Frage, warum? Und ja, ach so, deswegen, ja, okay. Und da bin ich halt gespannt, was, wie lange halt diese, quasi in Anführungszeichen die nicht freiwillige Nächstenliebe, also nicht das Uni, die UNICEF-Spende, sondern die Spende, die du quasi indirekt abgibst, wie lange das halt hält. Und irgendwie habe ich da nicht so das, das beste Menschenbild, so im Sinne von bis zum letzten Cent, sondern eher so durch 10% und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. So, das ist, glaube ich, mein Bauchgefühl im Moment.
Ja, ich glaube, du müsstest halt als Steuerzahler oder wer auch immer, du müsstest halt quasi merken, dass es auch irgendwie einen Impact hat sozusagen. Ne? Du müsstest halt irgendwie, also ich glaube, dem, wie soll ich sagen, dem es finanziell nicht gut geht, der dann sagt, ey, jetzt geht mein Geld auch noch irgendwie nach Syrien, um da irgendwie beim Aufbau zu helfen, whatever, dem müsstest du plausibel verkaufen können, dass das sich für ihn mittel- bis langfristig quasi lohnt. Aber das ist ja total schwer auch. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, pass auf, in 10 Jahren lohnt sich das, weil die nächsten 10 Jahre werden zwar ein bisschen Pain, aber dadurch verhindern wir das und das und das und das, dadurch wird es dir dann irgendwie besser gehen. Ich würde mal vermuten, dass sehr viele Menschen trotzdem sagen würden, ich hätte lieber die nächsten 10 Jahre schön und was danach ist mir so ein bisschen egal, ehrlicherweise. Gucken wir mal weiter.
Ich wollte gerade sagen, das hatten wir so ein bisschen auch bei den ganzen Klimathematik, ne? Also da war es ja auch so, ja komm, lieber jetzt, komm, macht mal alle Heizungen und von Öl weg und kauft euch jetzt alles E-Auto. Aber so ganz ohne finanziellen Anreiz und ganz ohne Heizungsgesetz, das hat doch nicht so geklappt. Dass man gemerkt hat, okay, ja, also die lange Sicht ist dann doch nicht immer so, die rationale lange Sicht ist nicht so der Default quasi.
Deswegen. Ja, weil sie ja auch eben immer unvorhersehbar bleibt irgendwie. Ne? Das kann ja jetzt natürlich jemand versprechen und kann sagen, ey, pass auf, wenn wir es so machen, in 10 Jahren ist mega geil. Aber was kann in diesen 10 Jahren alles passieren, was den Plan quasi kippt? So, ne? Es ist natürlich auch naiv, an sowas irgendwie zu glauben. Aber ja, wie gesagt, in mir bleibt so ein bisschen dieses Gefühl zurück von, ja, aber irgendwie, wenn wir das nicht mehr Beachtung schenken, diesem Thema, dass es halt global einfach schwieriger wird in manchen Ländern, auch eben durch unser Wirken als Industrieländer sozusagen. Also ein bisschen auch sozusagen tragen wir da nicht nur eine moralische, sondern auch eben irgendwie eine gewisse Schuld sozusagen dran, könnte man sagen, weil wir eben auch Dinge nehmen und so weiter. Oder Müll irgendwo hin verfrachten und solche Sachen und sagen, ja, in Afrika, die kaufen unser Plastikmüll, sollen sie machen. Deswegen frage ich mich, wie lange das funktioniert, vor allem mit dem Blick auf, wir bunkern uns so ein bisschen ein. Im Zweifel, ob das, also wie das sich so miteinander verträgt. Ich kann es nicht predikten, ich habe wirklich keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe auch keine Idee von, ey, man müsste jetzt einfach 100 Trilliarden Euro in, keine Ahnung, das und das stecken und dann würde das alles kein Problem mehr sein. Also da habe ich ja auch keine Perspektive für. Deswegen nur dieses Gefühl von, mal so ein bisschen gesehen zu haben, wie es eigentlich da jetzt eigentlich aussieht und was so, wo wir immer drüber sprechen, dann, also in Deutschland in den Medien nach dem Motto, ja, Rückführungsflüge, bla bla bla. Und das hat mir nochmal ein bisschen das nochmal in Perspektive gerückt, weil natürlich wusste man das, dass es da nicht geil ist.
Ja, aber wie schlimm ist es wirklich, das hat man, sieht man auch nicht jeden Tag.
Ja, und die Leute dann eben selber mal zu hören und nicht Deutschland, irgendwie Syrien-Korrespondent XY sagt, wie es eigentlich da ist und so, sondern einfach mal die Menschen ein bisschen zu hören und zu sehen und so, das war schon ganz interessant, einfach auch mal ein ganz, ganz guter Einblick, so. Kann ich nur empfehlen.
Nice.
Ja, das sind so die Sachen, womit ich mich heute beschäftigt habe, es sind halt nur gute Laune-Themen.
Ich merke schon, ja, das ist immer so, wenn man so krank ist, dann fragt man sich, was mache ich denn jetzt, ne? Und dann kommt der YouTube-Algorithmus und dann sagt, guck dir das an und dann denkst du, ja, klar, why not? Klar.
Dir geht's doch gerade eh dreckig und du liegst im Bett hier. Dir soll's noch dreckiger gehen.
Genau. Nimm nicht nur dein eigenes Leid, nimm das Leid der ganzen Welt.
Exakt.
Und absorbier das. Das hilft bestimmt bei der Genesung.
Ich weiß, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber was ich auch sehr empfehlen kann, also das kann ich wirklich empfehlen, die anderen, da muss man halt Bock drauf haben, kann sich mal gucken. Aber was ich empfehlen kann, ist bei YouTube hier Manhunt. Habe ich ja schon mal von erzählt, oder?
Hast du schon mal erwähnt, ja.
Genau, da ist jetzt, läuft gerade die 3. Staffel und das ganz coole ist, in New York ist quasi gerade Verstecken in New York. Die müssen 72 Stunden oder 76 Stunden quasi vor so einem Hunter-Team flüchten. Und es ist sehr spannend. Also ich finde, das ist so eine richtig coole, spannende eine Stunde mittwochs und sonntags kann, glaube ich, die Folgen. Und es ist immer so eine Stunde, wo man sich voll drauf freut, man sich denkt, cool, wie geht's irgendwie weiter und so. Das hat man ja sonst nicht immer so gerade bei Serien, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ja. Und irgendwie das holt mich und Chiara irgendwie auf einer ganz guten Ebene irgendwie ab, zum Beispiel bei Seven Worlds Wild und so, haben wir dann irgendwann haben wir nach Folge 3 oder so aufgehört und vieles, was gerade auch nicht so läuft. Ich habe nur gehört, die neue Stranger Things Staffel ist ja raus, also der erste Part. Ich glaube, so ein bisschen mixed. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die werden uns wahrscheinlich irgendwann mal jetzt wahrscheinlich in Island angucken, vermute ich mal. Deswegen, mal schauen. Seid ihr gerade an irgendwas?
Nee, tatsächlich nichts Konkretes. Wir gucken so ein bisschen so Weihnachtsfilme hier und da mal. Aber Stranger Things ist auf der Liste auf jeden Fall. Ja. Das wollte ich mal so wahrscheinlich dann so zwischen den Weihnachtstagen irgendwie mal so, wenn so in Ruhe mal dann durchgucken. Und ich glaube, Silvester kommt der zweite Part, ne? Oder die letzte Folge oder irgendwie sowas.
So, also wenn wir in Island sind, irgendwie so.
Ja, auf jeden Fall dann so zum Ende hin wahrscheinlich dann mal so in einem Abwasch mal durchgucken. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und also unabhängig davon, ob die Leute das jetzt geil finden oder nicht, ich habe einfach Bock auf diese Stimmung, die da vermittelt
wird. Hey, voll. Ich werde es auch auf jeden Fall gucken. Egal, was IMDb sagt, wir werden das auf jeden Fall einfach zum Abschluss bringen, auch weil man dann doch irgendwie viel Spaß mit den Sachen davor hatte, auch wenn es mal so ein paar, ich fand, es gab auch mal so ein paar Längen in Staffel 3 oder 2, wo wir auch mal einfach nicht weitergeguckt haben eine Zeit lang. Und dann sind wir wieder reingestartet und es war irgendwie wieder cool. Deswegen, ich glaube, so viel können sie da nicht falsch gemacht haben, ehrlicherweise, für mich.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Solange die Musik cool ist und die Szenen wie gehabt, das reicht schon, das wird auf jeden Fall gut. Und ansonsten habe ich jetzt nochmal 3 Monate Apple TV Plus oder Apple TV, wie es jetzt heißt, vom iPhone. Da ist eine Serie, die heißt, wie heißt die denn? Pluribus oder so?
Pluribus, ja.
Habe ich jetzt 2-3 Mal sowas auf Twitter gesehen, das soll wohl ganz geil sein, aber keine Ahnung, worum es geht.
Wird's gehypt. Genau, ich auch nicht, man soll es auch nicht wissen, aber es wird überall todesgehypt. Also, das ist auch was ich auf dem Schirm habe, wenn die Folgen raus sind. Das wird auf jeden Fall geguckt.
Ja, deswegen, das würde ich auch mal reinziehen und sonst, keine Ahnung. Ja.
Sehr gut. Nichts. Wir haben unsere Halloween-Abend haben wir
wieder. Gib mir mal eine Sekunde, ich mache euch weiter, ich komme sofort wieder.
Easy. Wir haben unseren Halloween-Abend nachgeholt und ich kann dir jetzt 2 gute Horrorfilme empfehlen. Und zwar zum einen ist das Weapons und zum anderen ist das Bring Her Back. Und Weapons war okay, würde ich sagen. Das war mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Den würde ich, glaube ich, so, das war so eine 7 von 10, ehrlicherweise. Den würde ich so, geht so empfehlen. Aber Bring Her Back war richtig cool. Der hat, also ich würde fast sagen, auf der reinen Horrorfilm-Skala war das eine 9 von 10. Und das ist selten der Fall. Aber der hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen und gut abgeholt und fiese Bilder hinterlassen. Den kann ich einfach nur mal hier so frei raus empfehlen. Bring Her Back. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man Bock hat auf so ein bisschen Horror, sich mal angucken. Es ist nicht so super abgespaced. Es kommt nicht am Ende auf einmal irgendwie das komische Monster wie bei S aus der Höhle und man weiß nicht, was da irgendwie auf einen zukommt. Mhm. Sondern es ist so schön. Also ich kann es ganz kurz nur mit 2 Sätzen, ohne zu spoilern. Du hast quasi 2 Kids, die verlieren ihren Vater und die kommen zu einer Pflegemutter und es spielt sich halt quasi alles in diesem Haus von der Pflegemutter sozusagen ab. Und das ist so ein bisschen wie hieß denn der Film hier? Funny Things, glaube ich, heißt der. Funny Things, glaube ich, oder so. Da geht es darum, dass so 2 Jungs bei einer Familie ins Haus eingeladen werden, also kommen und die quälen die Familie und machen so ein bisschen Psychoterror mit der Familie und die können sich nicht wehren und so. Und das Spannende bei Bring Her Back ist quasi, dadurch, dass es so 2 Kinder sind, weißt du, die sind halt quasi immer unterlegen. Denen glaubt halt keiner, wenn die irgendwas sagen, dass es zu Hause nicht geil ist und so. Und das ist so eine ganz fiese Stimmung. Und dann kommt noch so eine bisschen übernatürliche Ebene rein mit der Film heißt Bring Her Back, also irgendwie soll backgebringt werden. Fiese Bilder, also schon so, ich denke immer noch jetzt 2 Wochen später, denke ich immer noch an so 1-2 Bilder aus diesem Film, die mich nachhaltig ein bisschen geprägt haben. Das ist nicht immer so. Und deswegen, den kann ich auf jeden Fall, wenn man mal Bock auf einen Horrorfilm hat, empfehlen, der eben nicht zu crazy auch ist, dass er dann nachher irgendwie einen Clown alle Leute umbringt oder sonst irgendwas, sondern ist auf einer schönen Ebene gruselig.
Das klingt ganz nice tatsächlich. Ich weiß nicht, wieso ich so Bock auf den Film habe. Es gibt bei Amazon Prime gibt es gerade so einen Film mit hier von King of Queens, dem Schauspieler. Wie heißt der nochmal?
Doug Heffernan. Aber Doug Heffernan. Ich habe den Namen vergessen.
Kevin irgendwas.
Martin Lawrence ist es nicht.
Nee.
Ach, wie heißt der? Ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Egal, auf jeden Fall mit Doug und hier dem von, ich glaube, Preacher oder so, dieser 3-Meter-Koloss, dieser durchgetrainiert.
Reacher. Bitte? Reacher, nicht Preacher.
Reacher, genau. Ja. Nicht Preacher. Warum? Ja.
Ja, ja, das, ja. Es gibt auch Preacher, deswegen.
Aber ja, Reacher, aber nicht Reacher, genau. Die zwei, und das ist so eine, witzig, so eine Comedy, so ein Comedy-Film. Da geht es irgendwie darum, dass die beide irgendwie so Väter sind und ihre, die weiß nicht, 7-jährigen, 8-jährigen, 10-jährigen Söhne spielen miteinander irgendwie. Dann haben die so ein Spieldate und dann auf einmal, ne, geht so Action, weil ich, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ist im Trailer, ist es ganz witzig, und dann sind die zwei quasi gegen irgendwelche Bösewichte, und das ist in meiner Vorstellung einfach so ultra witzig. Wahrscheinlich so ein richtiger geiler Trash-Film. Irgendwie habe ich ein bisschen Bock auf den.
Einfach nur, weil klingt so wie hier so früher, es gab doch irgendwie, das gab's doch mit Vin Diesel oder so, ja, der dann, ja, irgendwie so, wie hieß das denn, Babysitter,
genau,
Cop, ja, oder whatever. Sowas, ja, klingt ja so wie, wir legen das nochmal ein bisschen neu auf, wir nehmen irgendwie so zwei Maschinen und coole Leute und packen die halt irgendwie in ein Szenario, was so ein bisschen merkwürdig irgendwie ist. Ja, geil. Ja, ja, stimmt, weil wir reden hier häufig über Filme, aber gute Komödien, schwierig, ist wirklich wenig, ja, Thema, ne? Also ich muss sagen, ich bin da auch immer damit abgeschreckt irgendwie, weil ich immer denke, also ich gebe den Sachen auch wenig Chancen, muss ich sagen. Ich habe wenig jetzt in letzter Zeit geguckt.
Ja, ja.
Ich habe bei Apple TV jetzt gesehen, da ist, das ist ja nicht Komödie, aber es ist ein Liebesdrama oder so, wo ich denke, so vom Genre her ist es überhaupt nicht meins. Also, weil es ist so wahrscheinlich so vom Winde verweht und sowas klingelt da in meinem Kopf. Mhm. Aber es ist mit dem, mit einem der Hauptdarsteller aus von Ted Lasso. Und deswegen muss ich natürlich wahrscheinlich irgendwann mit Chiara dieses Liebesdrama gucken und mal gucken, wie das dann so ist, und mich dann wieder mal so einem Genre öffnen, wo ich denke, als ob das noch irgendwas reißen kann für mich.
Ja, ja.
Aber vielleicht. Und ich glaube, genauso müsste ich mal irgendwie mal wieder einer modernen Komödie irgendwie eine Chance geben, und mal gucken, ob mich das noch abholt. Oder ob man einfach rausgewachsen ist aus die Hochzeitscrasher und keine Ahnung, was man damals irgendwie, Date Doctor, was damals hilarious war. Und heute, wenn man das guckt, würde man wahrscheinlich denken, oh Mann, ey, ist das unangenehm.
Es ist halt so, ich glaube, manchmal hat man, also ich habe manchmal einfach so Bock auf dieses Nostalgiegefühl, was halt, klar, du kannst die alten Filme gucken, aber du kannst quasi auch aktuelle Filme gucken, die dieses,
ja,
das ist verkörpern, so ein bisschen, ne? Wie du auch gerade gesagt hast, hier der Kindergarten-Daddy, Cop, ja, Babysitter, wie auch Cop immer. Das,
glaub ich.
Ja. Irgendwie sowas, das aber jetzt halt im Remake, ne? Oder so. Ja. Manchmal sind es auch diese alten Weihnachtsfilme, wo du sagst, ja, okay, Kevin allein zu Hause kann ich nicht mehr gucken, aber jetzt gibt es irgendwie so was Ähnliches, ne? So.
Ja, weil die Formel genommen haben und gemerkt haben, das kam damals kurz an, wir nehmen einfach jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre in die Zukunft,
ja,
und machen es einfach nochmal neu. So, genau.
Genau. Und dann hast du, dann guckst du das, denkst so ein bisschen, oh, das ist wie damals. So. Also nicht, dass der Film irgendwie einem was gibt, aber es gibt dieses Gefühl einem, und dann ist da auch schon genug. Ja.
Ja, da passt noch ein bisschen zu, meine Eltern waren jetzt in Stromberg, apropos alte Gefühle, und die fanden es richtig scheiße.
Oh, schade, okay.
Ja, weil genau, weil wir haben ja vorher auch drüber gesprochen und waren so, ja, keine Ahnung, ist jetzt lange her, ob die das irgendwie noch hinkriegen, irgendwie so auf die Leinwand zu bringen, ob das noch so zeitgemäß ist und wie sie es irgendwie jetzt so hinkriegen und so. Und die hatten sich halt irgendwie erhofft, dass es einfach wieder in der Versicherung spielt und irgendwie einfach das Gleiche wie früher, nur halt in ein bisschen neu und ein bisschen neue Gags und cool quasi aufgelegt wird. Aber es ist wohl irgendwie nicht so. Es ist wohl irgendwie dann doch zu sehr abgewichen von der alten Formel und dann einfach nicht mehr passend in der Zeit und vielleicht auch zu viel Angst vor Shitstorms und keine Ahnung was, also dass man dann sagt, ja, dann machen wir es irgendwie so halbgar, und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich glaube, du musst da, wenn, dann all in gehen und sagen, ja, scheiß drauf, also entweder wir sprechen da jetzt eine Gruppe mit an und eine andere Gruppe sprechen wir eben gar nicht damit an, aber so haben sich jetzt scheinbar, so von dem, was ich jetzt mit mir vorstelle von meinen Eltern, für einen Weg entschieden, der beide Seiten nicht glücklich macht. Also nicht irgendwie die Wokeifizierung von Stromberg, der jetzt auf einmal geläutert ist und irgendwas cool macht, und das finden Leute super, und du hast nicht den alten Assi, sondern du hast irgendwie eine Mischung und
politisch korrekt
zieht irgendwie nicht.
Stromberg, was irgendwie in sich Widerspruch ist, so ein bisschen. Ne?
Das zieht irgendwie dann nicht so richtig.
Ja. Wobei ich gehört habe, dass es gibt ja auch einen neuen Teil von der Schule des Manitou, oder halt.
Ja, das Kanu des Manitou.
Das habe ich gehört, fanden Leute ganz gut. Komischerweise, wo ich mir denke, hä?
Ich hab nur Schlechtes gehört.
War das nur schlecht? War das nicht immer schlecht? Aber,
genau, aber das ist immer die Frage, von wem hörst du das? Ne? Wenn ich dann irgendwie meinen Kinopodcast höre oder so, das sind natürlich irgendwelche Pseudo-Filmkritiker, die sich für das Beste halten und die halt dann so die das natürlich dann völlig zerreißen. Aber klar, kann man jeder kann auch mit so vielen Sachen irgendwie Spaß haben. Und ich glaube, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann man bestimmt auch damit irgendwie Spaß machen. Aber trotzdem weiß ich bei dem Film zum Beispiel, ja, das wird's für mich auch einfach nicht. Also ich
fand's damals halt schon nicht witzig, deswegen ist es,
Ich finde, in der damaligen Zeit, der hatte so ein bisschen seine Memes schon so ein bisschen, das war irgendwie ganz witzig. Aber ja, ich glaube, manche Dinge sind auch, also ne, von manchen Sachen, Dinge sind cool, sie wieder aufzulegen und mal nochmal neu aufzuleben in der heutigen Zeit. Ich glaube, manche Sachen konnten genau in dieser kleinen Zeit, in der sie stattgefunden haben, gut funktionieren und stattfinden und jetzt in der neueren Zeit eher weniger.
Das stimmt.
Zum Beispiel, mein Gefühl sagt auch, so diese ganzen Revenge-Filme sind auch irgendwann so ein bisschen auserzählt. Dann hast du irgendwie den Equalizer, du hast einen Accountant, du hast dann irgendwie Liam Neeson gehabt und so weiter und so fort. Und ich so, und Keanu Reeves natürlich auch, also hier den, wie hieß der?
John Wick.
Ja. Und dann denkt man irgendwann so, ja, und ich bin schon großer Fan des Genres natürlich. Und trotzdem bin ich irgendwie auch ein bisschen gesättigt und denke mir, ja, ihr müsst euch jetzt schon noch mal so ein bisschen weiterentwickeln und was anderes verkaufen und nicht einfach nur, der eine ist schlau und ein Accountant und ein bisschen autistisch und der andere ist, keine Ahnung,
Denzel Washington. Über alles.
Ja, und der andere, genau, ist dann irgendwie so, die haben ja so alle ihre ein bisschen anderen Stile, aber es kommt dann, wenn man das dann doch so ganz ernst nimmt, finde ich dann doch wieder wenig für, wie das damals hier so Taken, also hier 96 Hours und so, in der damaligen Zeit war einfach Hammer, so, oder Gesetz der Rache. Und ich glaube, heutzutage würde es wäre das anders. Dann wäre man irgendwie schon so übersättigt und wir denken, ach ja, das kennt man doch schon und keine Ahnung was. Und dann wartet man eher so ein bisschen auf was Neues.
Hast du zufällig, es gibt in dem Genre, genau passend, gibt es einen Film, der war vor ein paar Wochen, Monaten mal auf Amazon, der war, kennst du die Schauspieler von Mr. Robot?
Ja.
Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber der ist
Shani.
Aber der hat ja irgendwas an sich, der ist irgendwie cool, finde ich. Ne? Mhm. Der ist irgendwie, hat auf seinen, der hat so eine ganz, ganz komische Art, der ist meistens so ein ruhiger.
Shani Malek?
Ja, irgendwie sowas. Shani
Malek. Der war ja auch bei Dings, bei James Bond, der Bösewicht.
Ja, genau. Jedenfalls, der spielt quasi so ein Büro, ist, weiß nicht, Geheimdienstmenschen, so, aber halt so, hat halt so einen Bürojob halt und irgendwann wird seine Frau irgendwie umgebracht von irgendwelchen komischen Gangstern oder so. Und man traut ihm das halt nicht zu, er ist halt nicht der typische Liam Neeson, der dann sagt, ey, ich hab die Skills und ich kann das alles, sondern eher so, fuck man, ich hab die Skills nicht, aber ich will mich trotzdem rächen. Und das ist halt auch so ein Rachefilm. Ich hab den nicht gesehen, aber ich fand den Trailer schon ganz interessant, weil es halt so ein bisschen der Twist ist eben nicht eben der ehemalige, der, weiß nicht, Geheimagent oder der ehemalige, weiß nicht, Navy Seal, der dann auf einmal ausrastet, sondern eben der Typ, der irgendwie gucken muss, wie er es hinbekommt. So. Ja. So ein bisschen realistischer.
Aber den Titel hast du nicht im Kopf?
Leider nein.
Das ist sehr vergesslich. Interessiert. Da werde ich mal, glaube ich, gleich mal auf die Recherche
gehen. Ich ja gleich mal raussuchen.
Vielleicht gucke ich mir ihn morgen an. Ja. So, weil es ist ja auch so ein bisschen die Prämisse, so, also nicht ganz, naja, es passt ja nicht so ganz, aber deswegen hat mir zum Beispiel Jack Ryan auch Spaß gemacht. Habt ihr da mal reingeguckt?
Ich glaube, die erste Folge habe ich mir, der fährt im Fahrrad und wird von seinem neuen Boss angefahren, glaube ich, das war so.
Das kann sein, weiß ich genau. Da gibt es ja mittlerweile 5 Staffeln voll und so. Das ist, aber da ist auch so CIA-Typ, eigentlich so Bürotyp und geht aber in die Kriegseinsatzgebiete und macht da eigentlich einen ganz coolen Job, ohne jetzt die absolute Maschine zu sein. Ja. Wobei ja das absolute Maschinending, Stichwort Reacher, ja auch manchmal Bock macht zu gucken. Also irgendwie, es gibt schon auch doch witzige, also und Reacher ist jetzt ja auch keine krasse Serie, das ist einfach nur, das drückt die richtigen Knöpfe an den richtigen Tagen so ein bisschen. Und zum Glück gibt es solche Sachen ja irgendwie dann doch immer noch. Auch wenn wir gerade ein bisschen gesagt haben, ne? Manche Dinge müssen auch mal sich verändern.
True, very true. Yes. Sollen wir einen Cut machen? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber vielleicht.
Ja. Ich schwitze. Ich würde sagen, wir haben hier einen kleinen cozy Film-Podcast gemacht und können es abrappen.
Yes, sir. Zeit für einen weiteren Film.
Yes.
Alright.
Der Film eures Lebens beginnt jetzt.
Peace out.